Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Wie ich gehört habe, war es ja eine sehr bewegende Zeit, die letzten zwei Wochen für uns als Gemeinde, aber auch für uns, für Elisabeth und mich. Wir haben unseren Urlaub wirklich auch sehr genossen. 1999 waren wir als ein Team mit 14 Personen im südlichen Marokko unterwegs für einen Missionseinsatz. Und wir hatten schon einiges erlebt, viele tolle Dinge. Es war ungefähr die Hälfte des Einsatzes vorbei. Gott hat wirklich gewirkt, hat sich gezeigt. Und dann kommen wir in eine Stadt, eine Kleinstadt im südlichen Marokko mit Namen Alous. Und es war vermutlich am ersten Tag bereits, da haben wir eine Person getroffen und der Leiter, der örtliche Leiter, der mit uns war, der übersetzt hat, uns geführt hat auch, er hat mich dieser Person vorgestellt. Es war ein Mitglied der Regierung dieser Stadt, vermutlich sogar der Stadtpräsident. Mubarak hieß er. Und Mubarak hat mich ganz herzlich begrüßt und hat uns begrüßt als Team. Und dann hat er gesagt, hey, es tut mir so leid, ich habe heute keine Zeit. Ich habe keine Zeit, wirklich keine Zeit. Aber ich möchte euch gerne einladen. Aber es geht mir wirklich nicht heute. Ich werde aber auf euch zukommen und wir werden bestimmt das machen. Und ich habe mir gedacht, gut, wir sind 14 Personen und die Hälfte davon ist unter 20. Selbstverständlich haben wir für ihn, der ja eine wichtige Bedeutung in dieser Stadt hat, eben nicht erste Priorität. Das war für mich ja klar. Aber er hat das aus einem ganz anderen Aspekt gesehen. Es tat ihm deshalb so sehr leid, weil es bei ihm um einen Wert ging, der so wichtig war. Gastfreundschaft. Das war sein Auftrag. So hat er das empfunden. Und er hat uns nach zwei, drei Tagen eingeladen. Marokkanisches Essen. Abends, in Marokko isst man meistens am Abend. Auf dem Dach des Hauses, es ist ja warm genug, dunkel halt schon, und er ist da gewesen, hat uns empfangen, war typisch marokkanisch gekleidet mit Djellaba, hat einen Kollegen dabei gehabt, die haben uns empfangen, haben uns aufs Dach des Hauses gebracht, wir waren dort. Und unten haben die Frauen gekocht für uns. Und dieser Mann, der ihn begleitet hat, der ist nur deshalb mitgekommen, er hatte einen Auftrag, er musste schauen, dass wir immer, jeder von uns, immer genügend zu trinken hatte. Tischmeister, Mundschenk, so etwas. Und dann haben die Frauen begonnen aufzutragen, Gang um Gang, ich weiß nicht mehr alles, was wir gegessen haben, aber es war mehr als genug, es war total lecker. Und ja, an was ich mich erinnern konnte, waren an Platten voller Poulet. Goldbraun. Vier oder fünf auf Platte. Goldbraun gebraten. Oh, habe ich noch nie so gesehen in Marokko bis dahin. Und dann kam der Clou. Zum Schluss brachten sie so eine Platte, oder zwei waren es vermutlich, ich weiß es nicht mehr so genau, etwa so groß. Und darauf war so ein auf Berg aufgeschichteter Berg Reis. Süß. Er war irgendwie süß gemacht, also Süßspeise, es war Dessert. Sowas von lecker. Marokkanische Gastfreundschaft. Wir sind eingeladen worden. Ja, und Gastfreundschaft ist ein Wert, der unser Leben bereichern kann. Und ein Wert, von dem die Bibel auch sehr viel zu sagen hat. Und deshalb werden wir heute über dieses Thema sprechen. Und ich stelle zu Beginn den Vers aus Hebräer 13, dem Vers 2, wo wir lesen, Hebräer 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Erstens, die Bedeutung von Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist etwas, was in allen Religionen irgendwie vorkommt und ein wichtiger Wert ist in allen Religionen. Und ich denke, Gastfreundschaft ist darum entstanden, weil es sonst praktisch nicht möglich gewesen ist zu reisen. Also Reisende waren der Grund, warum es die Gebote, die Pflichten, die Rituale der Gastfreundschaft gegeben hat. Denn wenn damals jemand auf Reisen gegangen ist, dann war er außerhalb seiner Familie, außerhalb seiner Sippe oder außerhalb seines Stammes sowieso völlig schutzlos. Völlig schutzlos. Man konnte mit ihm machen, was man wollte. Und deshalb gab es diese Gebote der Gastfreundschaft oder sind diese Gebote der Gastfreundschaft entstanden. Und so konnte man schon in früher Zeit, wenn man auf Reisen war, konnte man zum Brunnen des Dorfes gehen oder man konnte ins Tor einer Stadt gehen und dort kamen die Leute vorbei. Und sie konnten, wenn sie das auch wollten, eben Gastfreundschaft üben, konnten die Personen, die Reisenden zu sich nach Hause einladen, sie bedienen, ihnen aufzutischen, ihnen ein Lager bereitzustellen und auch für Schutz zu sorgen. Solche Art Gastfreundschaft habe ich vor allem, so urtümliche Art Gastfreundschaft, habe ich vor allem auf meinen Missionseinsätzen in den verschiedenen Ländern immer wieder erlebt. Auf verschiedene Arten auch. Es war 1997, also 2 Jahre vorher, auch in Marokko, aber im mittleren Atlas. Und da sind wir zu Fuß unterwegs gewesen. Und es war wahrscheinlich unser 2. Wandertag und wir hatten uns ein Ziel gesteckt. Und während wir so am Wandern waren und versuchten irgendwie das Ziel zu erreichen, kam ein Mann aus einem Haus, etwa 30, 40 Meter leicht abfallend, weg vom Weg. Und er kam auf uns zu, gestikulierte und rufte irgendetwas. Wir verstanden ja kein Wort, es war ein örtlicher Dialekt dort. Aber unser Leiter dort, der hat das verstanden. Und dann hieß es, warten. Und diese Person, unser Leiter, war ein Holländer und er war nicht gerade das, das sind nicht alle Holländer sind so, aber er war nicht gerade das, was man als redefreudig bezeichnen würde. Und so saßen wir da, warteten und wussten eigentlich, sollten wir ein Ziel erreichen und wir wussten nicht genau, weshalb wir warteten. Aber es ging um Folgendes, wir haben vielleicht 20 Minuten gewartet, 30 Minuten gewartet oder sogar noch länger und dann kam dieser Mann wieder. Seine Frau im Schlepptau. Und diese Frau hatte in dieser Zeit für uns Brot gebacken. Frisches Brot, es war warm, noch aus dem Ofen. Der Mann ist also gekommen, wollte uns aufhalten und uns einladen zu sich. Und ich vermute, unser Leiter hat, dem ist es noch gelungen, ohne die Gastfreundschaftspflichten zu verletzen, zu sagen, ja, okay, bringt Brot, aber das Essen, das nachher kommen würde, lass das sein, wir müssen weiter. Aber wir haben frisches Brot gegessen, einfach, um uns zu stärken. Wir waren an seinem Haus vorbei und er hat uns aufgehalten. Oder es war 2003, in der Türkei waren wir auch etwa 12 oder 13 Personen unterwegs und wir waren richtig Osttürkei unterwegs und haben in der anatolischen Hochebene, haben wir irgendwo draußen auf einem Feld, wo wir gedacht haben, da wäre es günstig, haben wir einfach unsere Zelte aufgeschlagen. Wild campiert in der Türkei. Und ja, am anderen Morgen, es ist alles gut gegangen in der Nacht, es waren ein paar streunende Hunde da, aber das haben wir regeln können. Und am anderen Morgen kamen dann mehrere Leute, einige haben gearbeitet auf dem Feld und dann auf einmal kam einer. Und er war aufgeregt, wirklich wohl aufgebracht. Und es war der Besitzer oder respektive der Landwirt für diese Wiese. Und er ist zu uns gekommen und ich habe gedacht, oh okay, jetzt ist er wütend, weil wir ungefragt auf seinem Grund campiert haben. Weil das würde ich denken hier in der Schweiz, oder? Und er ist gekommen und dann haben wir ihm einen Tee angeboten und wir hatten dieses Mal selber einen Übersetzer dabei und wir haben mit ihm gesprochen und haben die Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht und schließlich ist es darauf herausgekommen, dass es ihm wohl am meisten wehgetan hat, weil wir uns nicht bei ihm gemeldet haben. aber wir haben auf seiner Wiese campiert. Und so waren wir im Grunde genommen in seinen Augen seine Gäste. Aber er konnte nichts für uns tun. Und er hat uns dann noch einmal gewarnt oder hat uns mehrmal gewarnt, passt auf, es ist gefährlich, wenn ihr einfach wild campiert. Es war seine Sorge und auch das Bedürfnis eben für uns, dass wir geschützt sind. Und dann in all diesen Ländern gibt es auch diese Regeln oder diese Begrüßungsrituale, aber auch diese Dinge, die getan werden müssen, wenn man Gäste einlädt. Also ich habe das im Irak auch erlebt, in anderen Ländern, Ägypten und so weiter. Da kommt zuerst Wasser. Man bringt Wasser einfach, um die Hände waschen zu können. Das ist überall eigentlich der Fall. Ja, einfach etwas waschen zu können. Und Wasser ist in diesen Ländern nicht selbstverständlich. Und dann kommt etwas Zweites, das ist nicht überall der Fall, aber vor allem in der Türkei haben wir das immer wieder erlebt, dass da gibt es auch so eine Art Rosenwasser, eine Art Parfum, das man bekommt für die Hände und dann kann man noch so ein bisschen sich selber und so auch den Geruch der Reise ein bisschen überdünken und sich selber, man nimmt sich dann rosenwasserartig wahr, man riecht viel besser wieder. Und das ist eigentlich auch eine Wohltat für einen selber. Und ja, dann etwas, was ganz speziell ist da im Nahen Osten, ich habe gelernt, Männer zu küssen. Begrüßungsküsse. Ja, gibt es. Es ist nicht überall gleich, aber gibt es. Und so sind da bestimmte Regeln immer wieder auch mit dabei, die einem eigentlich willkommen heißen sollen. Und diese Dinge, die finden wir in der Bibel, in vielen Geschichten immer und überall auch. Ich erinnere an die Geschichte vom Knecht Abrahams, der ausgesandt wurde, um eine Frau für den Sohn Abrahams zu finden, für Isaac. Wo geht er hin? Zum Brunnen. Und dort wird er aufgenommen, dort wird er eingeladen und dort findet er letztendlich auch die Frau für Isaac. Jakob, zwei Generationen später, als er flieht, als er weggeht aus der Familie, wo geht er hin? Zum Brunnen. Dort wird er aufgenommen, eingeladen, findet schließlich Arbeit und auch seine Frauen. Und solche Dinge sind immer wieder in den Geschichten des Alten Testamentes präsent, die zeigen, wie Gastfreundschaft zu jener Zeit eben auch funktioniert haben. Und dann im Neuen Testament, wie oft wird Jesus eingeladen mit seinen Jüngern? Zu Hochzeiten oder bei Schriftgelehrten oder bei Pharisäern oder auch bei Freunden. Und immer wieder sehen wir, wie Gastfreundschaft gepflegt wird. Eine großartige Sache. Das Musterbeispiel für Gastfreundschaft, die Mustergeschichte, aber finden wir in 1. Mose 19, wo Abraham Besuch bekommt. Und da sitzt Abraham vor seinem Zelt und er schaut in die Wüste. Niemand ist da in der Wüste. Und dann tauchen drei Männer auf. Und er rennt diesen Männern entgegen und er nötigt sie, kommt zu mir, ihr stärkt euch, ich möchte euch Brot offerieren. Und er nötigt sie förmlich zu ihm zu kommen, lässt Brot backen, erinnert mich stark an Marokko, oder? Lässt Brot backen und dann beginnt hintendran auch eine Mahlzeit hergestellt zu werden. Und Abraham kommt ins Gespräch mit seinen Gästen und er stellt fest, es ist Gott, den ich eingeladen habe. Gott ist bei mir zu Gast. Und ich habe mich so gefragt, was würde ich machen, wenn heute Mittag nach dem Gottesdienst an der Wohnungstür es klingeln würde und Gott bei mir vor der Türe stehen würde? Was würde ich ihm kochen? Was würdest du Gott kochen? Oder was für Fragen würdest du ihm stellen? Diese Gedanken, sie sind nicht tiefschürfend. Und trotzdem, es ist ganz bestimmt auch die Begleiter von Gott, waren Engel. Und das ist ganz bestimmt auch der Hinweis, den wir in unserem Vers finden. Ohne Wissen haben manche Engel beherbergt. Hier hat Gott Engel beherbergt. So, das ist der Verweis darauf. Aber wir sehen und stellen fest, Gastfreundschaft ist ein wichtiger Wert. Wirklich ein wichtiger Wert. Unser Vers, Hebräer 13, Vers 2, fordert uns auf, es nicht zu vergessen. Im Römerbrief lesen wir, dass wir danach trachten sollen, Gäste einzuladen. Oder in einem Lied, das wir singen, heißt es, lade gerne Gäste ein. Und im ersten Petrusbrief, da ermahnt, ermutigt er uns vor allem auch die Gastfreundschaft untereinander, also unter den Gläubigen, zu pflegen und ermahnt uns, das gerne zu tun, ohne Murren, heißt es dann noch, ohne Murren. Und dann lesen wir auch in den Pastoralbriefen, da zweimal, dass Gastfreundschaft ein Kriterium für Älteste ist. Ganz spannend eigentlich. Und so macht die Bibel aus Gastfreundschaft einen wichtigen Wert. Und etwas, was zu Gastfreundschaft gehört, Martin hat das schon gesagt, Essen. Und die Überzeugung beim gemeinsamen Essen ist wirklich da, dass dadurch ein Gast, also so ist, dass wie die Bibel und wie das auch im Orient gelebt wird, dass wenn man gemeinsam isst, dass der Gast eine Art Teil der Familie wird. Temporär. Aber Teil der Familie. Und das passiert, das ist die Überzeugung, die man dann hat. Und dann ist man eben auch für den Schutz seines Gastes verantwortlich. Und das zeigen uns Beispiele aus dem Alten Testament. 1. Mose 19 ist es, oder 1. Mose 20. Ja, 1. Mose 19. Gastfreundschaft Abrahams ist 1. Mose 18, 1. Mose 19 geht der Engel weiter und sie kommen nach Sodom. Und dort nimmt sie Lot auf. Und Lot versucht dann seine Gäste zu schützen, weil es gibt Übergriffe. Dasselbe in Richter 16. Da kommen Gäste und ein Fremder, der selber fremd ist im Ort, nimmt sie auf. Aber Übergriffe passieren und der Gastgeber versucht, seine Gäste zu schützen. Es gelingt nicht immer, aber das war Pflicht damals. Und so haben wir eben auch Negativbeispiele in der Bibel bezüglich Gastfreundschaft. Auch im Neuen Testament. Da gibt es eine Geschichte, wo Jesus zu Gast geworden ist bei einem Schriftgelehrten. Und dann kommt diese Episode, da kommt eine Frau und sie beginnt zu weinen. Und während Jesus am Essen ist, benetzt sie mit ihren Tränen seine Füße und trocknet sie mit dem Haar ab. Und dann salbt sie seine Füße mit Öl. Und weil sie stadtbekannt gewesen ist, hat der Gastgeber hat sich seine Gedanken so gemacht, okay, das ist eine Frau, die ist wahrscheinlich eine Prostituierte, und der lässt sich von der anrühren, hat Jesus diesen Gastgeber angesprochen. Und er hat dabei nicht nur über Sünde mit ihm diskutiert, sondern er hat auch die Gastfreundschaft, die er erlebt hat bei ihm, eigentlich getadelt. So hat er gesagt, als ich gekommen bin, hast du mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Und Füße zu waschen, das war das Mindeste damals. Einfach Wasser für die Füße. Aber sie, diese Frau, sie hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen. Und dann hat er gesagt, und ich habe kein Öl von dir bekommen, um mein Haupt zu geschmacklich aufzupeppen. Aber sie hat meine Füße mit Öl gesalbt. Und du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Aber sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Gastfreundschaft, nicht immer klappt es. Und nicht immer klappt es so, wie wir das wollen. Zweitens, die Gastfreundschaft der Gläubigen. Es ist natürlich klar geworden in der Zwischenzeit. Es ist auch für uns Christen ein wichtiger Wert, gastfreundlich zu sein. Und wir tun das auch. Wir haben das auch gelebt. Und gerade in der Anfangszeit war es wahrscheinlich immer wieder relevant, gar in Verfolgungszeiten. Und wahrscheinlich ist es so auch immer wieder gelungen, dass jemand mit dem Leben eben davongekommen ist, weil er Aufnahme gefunden hat bei Glaubensgeschwistern. Weil die für ihn gesorgt haben und weil die ihn so gerettet haben. Aber auch von den Reisenden, von den Gläubigen, die dann reisen mussten, weil sie vielleicht geschäftsmäßig unterwegs waren, weiß man, dass sie bevorzugt oder fast ausschließlich nur bei Glaubensgeschwistern unterkommen wollten. Weil das war ihnen am angenehmsten und das war ihnen wichtig. Und ja, sie wurden oft in aller Regel sehr herzlich aufgenommen. Ja, und so hat sich aber etwas hat sich verändert. Sehr früh ist nämlich in der Christenheit zu der Gastfreundschaft auch die Sorge für die Armen dazugekommen. Also man hat immer mehr, hat man auch Armen zu essen gegeben, hat sie gespiesen und hat sie so natürlich auch eingeladen und auch so Gastfreundschaft miteinander gelebt. Und diese Art, diese Verbindung von Gastfreundschaft und von Diakonie wurde ein fester Wert und ist in verschiedenen Zeitaltern natürlich auch ganz unterschiedlich ausgelebt worden, aber oftmals als eine feste Struktur in der Gesellschaft, halt in der christlichen Gesellschaft, verankert. Und so sehen wir zum Beispiel zur Zeit von der Reformation in Zürich. Da hat die Regierung beschlossen, wir richten einen Mooshafen ein. Mooshafen. Ich denke, es geht um Habermoos. Aber der Grund war das, die Regierung hat herausgesucht oder hat beurteilt, wer in der Stadt, der da wohnt, ist arm. Vielleicht, weil er kriegsverwundet war und nicht arbeiten konnte, weil es eine Witwe war oder ein Waiser oder was auch immer. Irgendwelche Gründe gab es immer. Und sie haben das beurteilt. Und für all diese Armen, die konnten zu diesem Mooshafen kommen und einmal pro Tag gab es für sie ein richtiges Essen. Hat die Stadt gemacht. Feste Werte, feste Werte. Oder dann zur Zeit von Jeremias, Gott helf, und jetzt sind wir wieder so weit, oder? Zur Zeit von Jeremias, Gott helf, gab es diese Sichlete. Das war nur ein Beispiel. Aber es war auch ein Beispiel, wo sich Gastfreundschaft mit Diakonie verbunden hat und ja, wo man das auf eine biblische Art und Weise auch lebt. Ich habe es schon einmal gesagt, diese Szene von dieser Sichlete, die erinnert mich sehr stark an was geschrieben steht in 5. Mose 14, Vers 28 und 29, wie wir umgehen sollen mit unserem Zehnten im dritten Jahr, wo wir eben andere einladen sollen und vor allem eben auch die Armen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, Ueli, der Bauer, ihm wäre es eigentlich lieb gewesen, wenn man diesen Brauch abgeschafft hätte. Weil es kostet Geld, wenn man eine Art Erntedankfest ausrichtet, alle einlädt und sie sich einfach bedienen können, die mitgearbeitet haben und dann dazu noch die Armen auch einlädt. Aber Vreneli hat ihn dann überzeugt, es doch durchzuführen. Und ich denke, wir werfen dann noch einen Blick auf diese Szene. Aber wenn wir diesen Film schauen, diese Sichlete, jetzt wirklich noch anschauen, dann beachtet doch die Szene, wie die Armen, die vor dem Haus ihre Speisen bekommen. Es ist eine kurze Szene, eine kurze Sequenz, aber dort bekommen die Armen, können einfach sich bedienen und Essen wegnehmen. Wir schauen diese Szene uns an miteinander.
Jetzt danke, Hafe.
Greif zu!
Wie sollten wir anhaben?
Da!
Etwas anderes ist die da draussen. Fressen die zahmen Tage. Ich mein's gut mit dir. Aber das Bettler und Hut auf auch hat sich selber mit leeren Hängen abzotteln. Hört, ich will nie gesagt haben. Es geht gang über, wenn der früher Meister drin redet. Etwas macht der Jockeri nicht. Und er ist noch wie ein wie du, was nicht nur da hat. Nein, ja. Da. Wenn man solche Allerweltskerle gibt es nichts zu kritisieren. Etwas anderes wäre.
Dieser Film, er wäre nur halb so gut, wenn wir nicht diese Rolle des Jockeli hätten. Weil er nimmt wirklich immer wieder diese Rolle des Spielverderbers ein. Aber genau, so auf jeden Fall ist es auch amüsant, das immer wieder zu sehen. Ist euch aufgefallen, die Armen, die wurden wirklich bedient. Sie waren zwar nicht im Wohnzimmer selber, aber sie wurden bedient. Da waren extra Leute, die haben Essen rausgebracht, in jedem Überfluss auch für sie. Im Laufe der Zeit hat sich die Gastfreundschaft natürlich verändert. Und vor allem hat sich auch verändert, dass eben das Reisen sicherer geworden ist. Es ist eine Infrastruktur entstanden, die es erlaubt, es ist auch erschwinglich geworden, und die es erlaubt, auf einer sicheren Art und Weise abzusteigen, ohne dass man so Gastfreundschaft beanspruchen muss bei irgendwelchen Menschen. Aber es gibt, und dadurch hat sich es eben verändert, aber es gibt ein paar Dinge, und das sind sicher mal drei, die bleiben auch für uns extrem wichtig. Und das ist erstens, die Gastfreundschaft, sie fördert und sie stärkt Gemeinschaft. Gastfreundschaft fördert und stärkt Gemeinschaft. Ich habe es schon gesagt, Essen ist ja etwas Unverfängliches. Wenn man andere Menschen, und mögen sie noch so fremd sein, einlädt und man lädt sie zum Essen ein, dann weiß jeder, was er zu tun hat, oder? Weil wir kennen das. Und deshalb fühlen wir uns auch wohl und können uns recht gut entspannen in aller Regel. Und das führt dann zu Gesprächen. Und ja, irgendwie passiert etwas, was dem wirklich nahe kommt, dass man durch das Essen wie eine Familie wird. Ich denke, in natürlicher Weise ist es uns allen bewusst. Jede Familie weiß, denke ich zumindest, dass gemeinsames Essen Familie stärkt und baut. Familie stärkt und baut. Denn wenn man miteinander am Esstisch sitzt, dann beginnt man zu sprechen. Dann kann man mitteilen. Man kann erzählen, was man erlebt hat. Man kann klagen und hat Ohren, die zuhören. Man kann aber auch über wichtige Dinge reden. Man kann miteinander lachen, scherzen und manchmal auch streiten. Aber so entsteht Familie. Essen ist eine wichtige Familienzeit. Und das ist irgendwo geistlich für uns als geistliche Familie, die wir ja Geschwister sind durch Jesus Christus, eben auch ähnlich. Es stärkt Familie. Und ich erinnere mich, wir haben 2020 haben wir diese Aktion gemacht, wo wir einander einladen konnten oder eben auch eingeladen worden sind. Und wir haben das noch durchführen können, Elisabeth und ich, am Sommer, wo es alles wieder aufgegangen ist für einen kurzen Moment. Und wir haben tolle Leute kennengelernt, tiefer und besser kennengelernt. Und es ist eine Verbindung entstanden, die speziell ist. Gastfreundschaft ist eine gute, wirklich gute Möglichkeit, Gemeinschaft zu leben. Auch als Gemeinde wollen wir das ja natürlich tun. Und deshalb wären wir eigentlich bereit, auch Gemeinde Mittagessen anzubieten. Aber wir dürfen es einfach noch nicht. Aber wir haben ein Konzept, wir haben Leute, wir haben das durchdacht. Es wäre eigentlich bereit. Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Genau. Und das Zweite ist, Gastfreundschaft ist eine gewaltige diakonische und evangelistische Möglichkeit. Wenn man als Familie ein offenes Haus hat, und auch das muss diesen Personen wirklich liegen, aber Leute kommen, klopfen und man ihnen die Türe auftut und ihnen den Kühlschrank öffnet, das wird nicht ohne Auswirkungen bleiben. Da werden Beziehungen geschaffen, da werden Möglichkeiten diskutiert, da gibt es eben auch offene Ohren oft. Es ist ein unglaublich wichtiger Wert, wenn das möglich ist. Aber auch als Gemeinde haben wir hier Chancen. Und oftmals organisieren wir etwas. Und so haben Elisabeth und ich auch in der letzten Gemeinde mehrere Jahre immer am 24. Dezember ein Weihnachtsfest, Weihnachtsessen, Weihnachtsfest und dann noch Weihnachtsgottesdienst organisiert. Und da kamen immer ungefähr 50 Personen und es war eine gewaltige Möglichkeit. Da trafen sich Gemeindeglieder mit Gemeindenfernen. Es trafen sich Singles mit Verheirateten, mit Familien. Und manchmal gab es auch ein, zwei Personen, Randständige, die gekommen sind und die sich mit uns normalos getroffen haben. Und Gespräche entstehen, Möglichkeiten entstehen. Ähnliches haben wir ja auch hier durch das Integrationsteam bereits erlebt. Zweimal konnten wir so ein Fest, ein Adventsfest durchführen. Mit einer ganz guten Beteiligung. Die Leute sind gekommen, sie haben das geschätzt. Aber auch das ist im Moment leider nicht möglich. Aber an solchen Momenten ist es einfach, wirklich einfach möglich, nicht nur Liebe zu üben, also diakonisch zu wirken, sondern eben auch von Jesus zu erzählen. Oder das Gespräch auf Gott zu bringen. Und so tiefer zu gehen. Und das sind die tollen Möglichkeiten. Wir erinnern uns, Jesus ist immer wieder eingeladen worden an Feste. Eins dieser Feste hat den Übernamen Matthäus-Party bekommen. Weshalb? Weil man herausgefunden hat, es ist eine gute Möglichkeit. Man macht eine Party und lädt Jesus dazu ein und so bringt man Leute mit Jesus in Begegnung. Ganz einfach, oder? Matthäus-Party. Und dann vielleicht das Dritte, was hier noch wichtig ist. Martin hat es auch schon bereits angesprochen, es gibt diese Gabe der Gastfreundschaft. Und ja, er hat das ganz gut beschrieben, wenn du dich wohlfühlst, die Türe zu öffnen, Menschen willkommen zu heißen, gerne für Menschen kochst, ist dir kein Problem bereitet, wenn es 8 oder 18 oder 28 Personen sind, für die du kochst, dann bist du ganz bestimmt mit dieser Begabung gesegnet. Und es ist eine wichtige Begabung. Und ja, natürlich, jeder von uns kann andere Menschen einladen. Aber wie es Martin so anschaulich schon beschrieben hat, nicht allen fällt es gleich leicht. Nicht allen geht es gleich ringe von der Hand. Und wir haben das gut gesehen in diesem Filmausschnitt. Gastfreundschaft ist auch Arbeit. Und sie bedeutet vielleicht auch Verzicht. Verzicht auf Privatsphäre, Verzicht auf den Weihnachtsabend zu zweit oder so etwas. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Leute haben, die eben diese Gabe haben und dass ihr uns bereichert mit dieser Gabe, wir uns als Gemeinde. Das bringt mich jetzt zu drittens, die Gastfreundschaft Gottes. Dieser Auftrag oder dieser Wert, Menschen in ein Haus, in unser Zuhause einzuladen, das fußt letztendlich bei Gott selber. Gott selber lädt uns Menschen ein, nach ihm oder zu ihm nach Hause zu kommen. Das ist das Ziel des neuen Bundes, mindestens. Das Ziel des neuen Bundes. Am Ende sagt er, da ist die Türe offen für dich. Komm rein. Und wir halten das Hochzeitsmahl des Lammes. Du bist eingeladen dazu. Du gehörst zur Braut. Das ist Gastfreundschaft Gottes. Und dann hört es nicht auf mit diesem Mahl. Dann heißt es, und für die Ewigkeit sollen wir, dürfen wir die Gäste Gottes sein? Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Die Herrlichkeit Gottes. Und wir sind irgendwo da. Gott ist ehrfurchtgebietend. Und wir sind irgendwo da. Gott ist kreativ. Das Farbenspiel beim Thron, wir können uns das nicht vorstellen. Und all die feinen Pulles in Marokko, ja, die gibt es vermutlich auch, ich weiß es nicht. Aber es wird bestimmt etwas zu essen geben. Das ist keine Frage. Und wir können uns das nicht vorstellen. Aber was wir uns vor allem nicht vorstellen können, ist das Motiv. Gott will, dass wir bei ihm sind, weil er uns liebt. Und ich verstehe diese Tiefe wie noch immer nicht. Diese Tiefe der Liebe Gottes. Er möchte, dass du, dass ich, dass du bei ihm bist. Und Jesus ist gegangen und er hat gesagt, ich werde eine Stätte für euch bereiten, damit wir bleiben können. Er bereitet da was vor, seit 2000 Jahren, oder? Gott liebt uns. Wir sollen seine Gäste sein. Gott liebt alle Menschen. Und jeder soll sein Gast sein. Das ist sein Wunsch. Danach sehnt er sich so sehr. Und diese Liebe, weil er uns einladen möchte, diese Liebe hat dazu geführt, dass er bereit gewesen ist, seinen Sohn zu geben. Und dass Jesus den Weg gemacht hat, diesen harten Weg ans Kreuz. Denn nur am Kreuz ist es möglich, mit Gott versöhnt zu werden. Und nur wenn wir Versöhnung mit Gott haben, haben wir auch die Möglichkeit, Gott überhaupt begegnen zu können. Gottes Liebe ist so stark, das sehen wir auch in all diesen Gleichnissen und Bildern und Erzählungen von Gastmählern, die das Neue Testament eins zu eins mit diesem letzten Mahl in Verbindung bringt. Da ist zum Beispiel das Gleichnis, ich glaube es ist in Matthäus 22, wo es um das Hochzeitsmahl geht. Oder, und Gäste sind eingeladen und sie kommen und alle Gäste tragen dasselbe Kleid. Und das war zur Zeit des Neuen Testamentes gab es das, dass ein Gastgeber Gastkleider oder Festkleider zur Verfügung gestellt hat und jeder seiner Gäste hat dann so ein Kleid bekommen und dann waren sie alle ähnlich oder gleich gekleidet und die sozialen Unterschiede sind weggefallen. Und dieser Gedanke hat Jesus hier aufgenommen und jetzt gibt es dieses Mahl und Gott sieht seine Gäste und er sieht, da ist jemand, der hat dieses Kleid nicht an. Und natürlich ist das ein Bild auf dieses letzte Gastmahl. Und ja, ich habe vorhin gefragt, was wirst du kochen, wenn Gott vor deiner Türe steht? Ich könnte fragen, was wirst du anziehen, wenn du vor seiner Türe stehst? Gucci, Armani, Versace oder wie sie alle heißen mögen, es ist zu wenig. Egal, was du da zahlen würdest, es ist zu wenig. Es gibt nur ein einziges Kleid, das reicht. Und das ist das Kleid der Gerechtigkeit Gottes, das wir empfangen können durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und das reicht. Und das berechtigt uns an dieser Teilnahme dieses Festes. Und dann das Abendmahl. Ursprünglich wurde das Abendmahl als ein Festessen gefeiert. Da war ein Festessen und man hat dieses Fest in der Gemeinde gefeiert, um daran zu denken oder als eine Art Vorschatten über die Zeit, wenn man dann bei Gott ist. Und dann hat man noch das Abendmahl gefeiert. Und es kommt ja auch, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir sehr gut, dass Jesus das Abendmahl im Rahmen des Passafestes gefeiert hat. Und dort das Abendmahl eingesetzt hat. Was wir jetzt heute machen mit dem Abendmahl, wir haben es einfach runtergebrochen auf ein absolutes Minimum. Und haben die Hauptbedeutung, eben daran zu denken, dass Jesus für uns gestorben ist, setzen wir im Abendmahl um. Aber ursprünglich war es eingebettet in ein Festessen. Und dann haben wir ein weiteres Gleichnis in Lukas 14, das Jesus erzählt. Und dort sagt er auch das Hochzeitsmahl, es geht um das Hochzeitsmahl. Und da hat der Gastgeber eingeladen. Und jetzt findet diese Hochzeit statt. Und seine Boten gehen aus und sie rufen die Leute. Und die Leute sagen, hey, sorry, tut mir leid, ich kann heute nicht. Und dann sagt Gott, geht an die Zäune, an die Hecken, auf die Straßen, geht in die Pubs, geht in die Discos oder wo auch immer diese Leute sind und holt meine Gäste. Denn ich möchte, das ist Gottes Wort, ich möchte, dass mein Haus voll wird. Ich möchte, dass mein Haus voll wird. Das sagt Gott. Und er lädt jede Person ein, egal woher sie kommt. Jede hat diese Möglichkeit. Das ist Gottes Gastfreundschaft. Denn sein Haus, das soll voll werden. Und das gilt bereits auch hier, jetzt für uns, wenn wir Gottesdienste feiern. Denn auch das ist ein Zusammenkommen als eine Art Vorschatten, wenn wir dann bei Gott sind. Amen.